Hallo, liebe Hörer, Isuyan begrüßt Sie herzlich zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Kreuz und Quer durch Korea. Heute geht es um folgende Themen. Ein versteckter großer Raum unter dem Seoul-Platz am Seouler Rathaus wird nach 40 Jahren für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Stadt vermutet, dass der insgesamt 335 Meter lange und rund 3000 Quadratmeter große unterirdische Raum wahrscheinlich für die Verbindung der zwei U-Bahn-Stationen gebaut wurde. Die Stadtverwaltung hat nun vor, den Raum im Rahmen eines Innovationsprojektes für U-Bahn-Stationen zu einer neuen Sehenswürdigkeit der Stadt zu entwickeln. Mehr dazu im ersten Beitrag. Im zweiten Teil hören Sie die Donnerstagsrubrik Suchwort aktuell. Nun kommen wieder chinesische Gruppenreisende nach Südkorea. Im dritten Teil erfahren Sie, dass beim Kaufverhalten der chinesischen Touristen Veränderungen eingetreten sind. Zum Schluss berichten wir darüber, dass an der Außenwand des Petersdoms im Vatikan eine Statue des heiligen Andreas Kim Daegon, des ersten katholischen Priesters in Südkorea, aufgestellt worden ist und am 16. September die Weihe stattfindet. Nach etwas Musik geht es gleich weiter. Gute Unterhaltung mit der Hoodies, gesungen von Secret Number. Es wurde kürzlich bekannt, dass sich 13 Meter unter dem Seoul-Platz am Seouler Rathaus im Zentrum der Stadt ein riesiger unterirdischer Raum befindet. Dieser Raum hat eine Fläche von 3182 Quadratmeter und ist 9,5 Meter breit, 2,4 Meter hoch und insgesamt 335 Meter lang. Die Stadtverwaltung teilte am 5. September mit, dass sie diesen unterirdischen Raum vom 8. bis 23. September für die Öffentlichkeit zugänglich machen will. Der Raum befindet sich unter dem landesweit erstmals entstandenen unterirdischen Einkaufsviertel City Star Mall und über dem Schienenraum der U-Bahn-Linie 2 zwischen den Stationen Rathaus und Iltiro Ibgu. Es ist noch nicht bekannt, wann und zu welchem Zweck dieser Raum entstanden ist. Die Stadtverwaltung vermutet, dass er geschaffen wurde, um die beiden U-Bahn-Stationen mit unterschiedlicher Höhe miteinander zu verbinden. Die Stadt hat den Plan, diesen Raum in das Innovationsprojekt für U-Bahn-Stationen einzuschließen und dadurch als eine Sehenswürdigkeit im Stadtzentrum neu entstehen zu lassen. Das betreffende Innovationsprojekt wird an insgesamt 4 U-Bahn-Stationen durchgeführt. Die Station Yoinaru wird zu einer Läuferstation entwickelt. Die Station Shindang wird in eine Stätte der Straßenkultur der jungen Generation verwandelt. Die Station Munjeong wird als ein Raum für eigentümliche Sporterlebnisse gestaltet. Für die effiziente Nutzung der Station Rathaus einschließlich des unterirdischen Raums will die Stadt die Vorschläge der Bürger annehmen. Denn diese Station ist das Zentrum der Stadt Seoul und daher sollte sie entsprechend den Wünschen der Bürger genutzt werden. Dafür findet bis zum 10. Oktober eine Ausschreibung mit dem Titel »Einem versteckten Raum Atem einhauchen« statt. Insgesamt 35 Vorschläge werden ausgewählt und bei der künftigen Raumgestaltung intensiv berücksichtigt. Der erste Preis ist mit 3 Millionen Won dotiert. Insgesamt 2,1 Millionen Won, rund 16.000 Dollar, stehen als Preisgelder zur Verfügung. Die Stadtverwaltung will den unterirdischen Raum, der nach Bauarbeiten vor rund 40 Jahren zurückblieb, vom 8. bis 23. September freitags und samstags den Bürgern zugänglich machen. Bürger, die an diesem einstündigen Besichtigungsprogramm mit Führung mit dem Titel Zeitreise in einem versteckten Raum teilnehmen möchten, können die Teilnahme auf der Homepage der Stadt Seoul für die Reservierung von öffentlichen Dienstleistungen beantragen. Hong Son-gi, Beauftragter für Planung der Zukunftsräume der Stadt Seoul, sagt, das Besichtigungsprogramm sei eine Gelegenheit, bei der interessierte Bürger den bisher unbekannten unterirdischen Raum unter dem Seoul-Platz mit eigenen Augen sehen und damit versteckte Geschichten des Zentrums der Stadt Seoul kennenlernen können. Die Stadt werde den Raum einschließlich der U-Bahn-Station Rathaus zu einem Raum gestalten, der den Lebensstil der Bürger widerspiegelt, sodass sie eine neue Attraktion Seouls werden. Kann. Suchwort aktuell. Es ist Zeit, uns mit interessanten Suchwörtern der letzten Tage zu beschäftigen. Dazu begrüße ich auch Sebastian Ratzau.
Hallo, liebe Hörer.
Der diesjährige Erntedankfesttag Chuseok wird am 29. September gefeiert. Zu diesem traditionellen Festtag werden wie zum traditionellen Neujahr Seol unter Familienmitgliedern, Verwandten und Bekannten Geschenke ausgetauscht. Zu den zu Chuseok und Seol gemachten Geschenken gehören häufig Lebensmittel wie Fleisch und Obst. Eine Umfrage hat ergeben, dass das Lebensmittelgeschenk, das die südkoreanischen Verbraucher in ihren 20ern, 30ern und 40ern am liebsten bekommen möchten, Fleisch ist.
Der Lebensmittelhersteller Shinsegae Food hat im vergangenen Monat bei 1000 Verbrauchern aus dem ganzen Land in den jeweiligen Altersschichten eine Untersuchung über die je nach Generationen bevorzugten Lebensmittelgeschenke durchgeführt. 38% der Befragten antworteten, dass sie am liebsten Fleisch als Geschenk erhalten möchten. In allen Altersschichten war Fleisch am beliebtesten. Bei den 20ern lag der Anteil bei 41,4%, bei den 30ern bei 34,7% und bei den 40ern bei 38,7%.
Abgesehen von Fleisch war das Ranking der bevorzugten Lebensmittelgeschenke je nach Altersschichten unterschiedlich. Bei den 20ern folgten dem Fleisch der Reihe nach verarbeitete Fleischprodukte, Nahrungsergänzungsmittel, Obst und Backwaren. Bei den 30ern ist die Reihenfolge etwas anders. Fleisch wurde als Lebensmittelgeschenk ebenfalls bevorzugt. Danach folgten Obst, verarbeitete Fleischprodukte, Nahrungsergänzungsmittel und Speiseöl bzw. Würzmittel.
Bei den 40ern sind Nahrungsergänzungsmittel nach Fleisch das zweitbeliebteste Lebensmittelgeschenk, gefolgt von Obst, verarbeiteten Fleischprodukten und Speiseöl bzw. Würzmitteln. 93,2% der Befragten halten den Geschenkaustausch zu Festtagen für positiv. 62,2% denken jedoch, dass bei Festtagsgeschenken Änderungen notwendig seien. 28,1% sind der Meinung, dass Geschenke zu noch vernünftigeren Preisen notwendig sind. 24,8% wiesen darauf hin, dass umweltfreundlichere und bescheidenere Verpackungen erforderlich sind, um übermäßigen Verpackungsmüll zu vermeiden.
In den letzten Tagen sorgte eine Frau, die bei Regen über einen alten, unbekannten Mann, der Altpapier sammelt, ihren Regenschirm gehalten hat, im Internet für Gesprächsstoff. Viele Netzbürger waren von der netten Frau beeindruckt und nannten sie Regenschirmengel. Die Tageszeitung Gyeonggi Ilbo berichtete am 30. August, dass am 29. August, an dem es regnete, eine unbekannte Frau auf einen alten Mann in seinen 80ern zukam, der auf einer Straße in der Stadt Ansan in der Provinz Gyeonggi einen leeren Handkarren schob.
Die Frau hatte einen kleinen rosafarbenen Regenschirm und hielt ihn über den alten Mann, der zwar einen Regenmantel anhatte, aber schon durchnässt zu sein schien. Sie teilte mit ihm ihren kleinen Regenschirm und lief etwa einen Kilometer mit ihm zusammen. Weil der Regenschirm zu klein war, war sie ebenfalls nass geworden. Sie neigte aber den Regenschirm mehr zum alten Mann hin. Diese Szene wurde von jemandem aufgezeichnet und das Video wurde der Tageszeitung Gyeonggi Ilbo überreicht, sodass es dann in den folgenden Tagen im Online-Raum Verbreitung fand.
Am 4. August wurde im YouTube-Kanal von Yonhap News TV berichtet, dass die Frau dem alten Mann auch noch ein Geldgeschenk überreicht hatte. Der alte Mann, der mit Altpapiersammeln Geld verdient, sagte Yonhap News TV, weil es an dem Tag stark geregnet hatte, wollte er den Handkarren wegbringen. Er sei sehr dankbar gewesen, dass die Frau den Regenschirm über ihn hielt.
Er berichtete weiter, dass die Frau ihn darum bat, einen Moment zu warten, dann zu einem Supermarkt ging, um an einem Geldautomaten Geld abzuheben und ihm einen Umschlag mit 13.000 Won-Scheinen überreicht hatte. Yonhap News TV konnte die Familie der Frau ausfindig machen. Die Familie teilte bei SMS mit, dass die Frau gesagt habe, dass sie das getan habe, was sie für selbstverständlich hielt und deshalb auch keinen Grund für ein Interview sehe. Es wurde nur bekannt, dass die Frau eine im Bildungsbereich tätige Mutter ist. Viele Netzbürger lobten die gute Tat der Frau und nannten sie Regenschirmengel.
Das Interesse der Netzbürger weckte auch eine Studie eines britischen Forschungsteams über die Länder mit dem größten Körperbewusstsein der Welt. Die Netzbürger konnten erfahren, dass Südkorea zu den Ländern mit einem relativ höheren Körperbewusstsein zählt. Laut Auslandsmedien wie der britischen Tageszeitung Daily Mail befragten Forscher der Anglia Ruskin University in einer neuen globalen Studie über 56.000 Menschen aus 65 Ländern zu ihrem Körperbild.
Die Teilnehmer sollten bewerten, inwieweit sie 10 Aussagen zustimmen, darunter ich respektiere meinen Körper und ich schätze die unterschiedlichen und einzigartigen Eigenschaften meines Körpers. Danach ist Malta das Land, in dem die Menschen mit ihrem Aussehen am zufriedensten sind. Danach folgen Taiwan, Bangladesch und Kasachstan. Südkorea steht an 5. Stelle vor den Philippinen, Ägypten, dem Irak, Polen und Südafrika.
Am anderen Ende der Tabelle haben Menschen in Australien das geringste Körperbewusstsein, gefolgt von Indien, dem Vereinigten Königreich, Irland, der Ukraine, Deutschland, den USA, China, Frankreich und Brasilien. Die Zufriedenheit mit dem eigenen Körperbild erhöht nicht nur das Selbstwertgefühl, sondern hat auch einen Zusammenhang mit einer Reihe positiver gesundheitlicher Merkmale wie gesunden Essgewohnheiten.
Die Studie ergab, dass in allen Ländern die Wertschätzung des Körpers bei Menschen, die in ländlichen Gebieten leben, sowie bei Singles höher war. Professor Viren Swami, der Hauptautor der Studie, meint, dass Menschen, die in städtischen Gebieten leben, möglicherweise einen stärkeren Druck spüren, sich den von der westlichen Gesellschaft propagierten Körperidealen anzupassen. Die Forscher erkennen die Notwendigkeit dafür, dass Behörden in der ganzen Welt Maßnahmen zur Förderung eines positiven Körperbildes ausarbeiten. Die betreffende Studie wurde im Fachmagazin Body Image veröffentlicht.
Das war's wieder von Suchwort aktuell.
Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss bis zum nächsten Donnerstag.
Seit dem Ende der Corona-Pandemie steigt die Zahl der ausländischen Touristen in Südkorea wieder. Vor etwa einem Monat hat die chinesische Regierung auch Gruppenreisen nach Südkorea wieder erlaubt. In der südkoreanischen Duty-Free-Branche wächst nun die Erwartung, dass die chinesischen Kunden die Kassen klingeln lassen werden. Auffällig ist aber derzeit, dass beim Kaufverhalten der chinesischen Gruppenreisenden Veränderungen eingetreten sind. Berühmte ausländische Luxusartikel oder Kosmetika, die vor der Corona-Pandemie in Duty-Free-Shops die Einkaufstaschen der chinesischen Touristen füllten, sind nicht mehr so stark gefragt wie früher. Stattdessen interessieren sie sich stärker für die südkoreanischen Modemarken. Am 24. August wurde der Duty-Free-Shop von Lotte im Zentrum Seouls gegen 17.30 Uhr von rund 300 Gruppenreisenden aus China besucht. Viele von ihnen eilten sofort zum Laden der südkoreanischen Modemarke MLB. In derselben Etage befanden sich auch Läden von berühmten globalen Luxusmarken wie Louis Vuitton und Chanel. Sie wirkten eher verlassen. Die allgemeine Veränderung bei den Einkäufen der chinesischen Gruppenreisenden wird auch von der Duty-Free-Branche wahrgenommen. Die größte Eigenschaft dieser Veränderung ist, dass die Vorliebe für einige berühmte Luxusmarken zwar noch besteht, aber die Zahl der Verbraucher steigt, die nach Modemarken der mittleren und unteren Preisklasse mit großen Preisvorteilen noch stärker Ausschau halten. In der Tat ist beim Duty-Free-Shop von Lotte im Zentrum Seouls der Umsatz der einheimischen Modemarken mit Stand vom 28. August gegenüber dem Vormonat um 35,4% gestiegen. Verglichen mit der Zeit vor der Corona-Pandemie sind die Veränderungen noch deutlicher. Damals standen auf der Shoppingliste der chinesischen Gruppenreisenden globale Luxusartikel und Kosmetika ganz oben. Im Januar 2020, kurz nach dem Beginn der Corona-Pandemie, machten Kosmetika und Parfums am Umsatz des Shops einen Anteil von 71,8% und Kleidung und Modeartikel einen Anteil von 13% aus. Im Januar 2017 lagen die Anteile bei jeweils 59,3% und 17,9%. Ein Angehöriger der Branche sagt, wenn die Südkorea-Besucher der chinesischen Gruppenreisenden einen normalen Lauf nehmen, werde der Anteil der Kosmetika noch weiter sinken. Stattdessen werde der Anteil der Modemarken steigen und aufgrund der steigenden Zahl der chinesischen Einzelreisenden werde auch der Verkauf von Artikeln für Gesundheitspflege wie Nahrungsergänzungsmittel steigen. Auch die Zahl der chinesischen Touristen, die Läden einheimischer Kleidungsmarken im Seouler Stadtteil Myeongdong besuchen, zeigt eine deutliche Erholungstendenz. Bei der Myeongdong-Filiale der einheimischen Fast-Fashion-Marke Spao ist der Umsatz in diesem Monat gegenüber dem Vorjahr um das Doppelte gestiegen. Eine Angehörige der Modebranche sagt, früher gab es viele chinesische Gruppenreisende, die ähnlich viel einkauften wie Großkunden. Nun gibt es die Änderung, dass viele auch beim Shopping mehr auf ihren eigenen Geschmack Wert legen, sodass die Shoppingartikel diversifiziert werden. Angesichts des veränderten Kaufverhaltens und Geschmacks der chinesischen Touristen wollen die Duty-Free-Shops in Südkorea mehr einheimische Mode- und Beauty-Marken bei sich ansiedeln, die bei Ausländern beliebt sind. Die Duty-Free-Branche rechnet damit, dass wahrscheinlich ab dem vierten Jahresquartal der durch chinesische Gruppenreisende erzielte Wirtschaftseffekt sichtbar wird. Nach einem kürzlich von der Zentralbank veröffentlichten Bericht werden im vierten Vierteljahr 2,2 Millionen Gruppenreisende aus China Südkorea besuchen. Dies wird das Bruttoinlandsprodukt um 0,06 Prozentpunkte nach oben treiben. Es wird damit gerechnet, dass sich die Zahl der chinesischen Touristen in Südkorea im vierten Quartal des Jahres bis auf 85% des früheren Niveaus erholen wird. Andreas Kim Dae-geon war der erste katholische Priester in Korea. Er wurde 1821 in einer katholischen Familie in Sulmue in Tangjin in der Provinz Südchungcheong geboren. Im August 1845 wurde er als erster Südkoreaner zum Priester geweiht und starb 1846 den Märtyrertod. Im Jahr 1984 wurde er vom damaligen Papst Johannes Paul II. Zusammen mit 102 weiteren koreanischen Märtyrern heilig gesprochen. Am 5. September Ortszeit wurde am Petersdom im Vatikan, dem Zentrum der katholischen Kirche, eine Statue von ihm aufgestellt. Die Statue wurde in einer Nische in der rechten Außenwand des Petersdoms untergebracht. Die Nische befindet sich in der Nähe des Ausgangs von den vatikanischen Grotten unterhalb des Petersdoms. In der Nähe gibt es auch vatikanische Souvenirläden, sodass in der Umgebung viele Menschen verkehren. Als die Nachrichtenagentur Yonhap News an dem Tag den Ort besucht hatte, wurde die 377 cm große Heiligenstatue gerade mit Hilfe eines Krans in die Höhe der Nische, die sich in einer Höhe von 4,5 Metern vom Boden befand, gehoben. Dann wurde die Statue in die Nische geschoben. Die Statue ist gegenwärtig noch verhüllt. Die Statue von Andreas Kim Dae-geon trägt die traditionelle koreanische Tracht wie den traditionellen Hut Kat und einen traditionellen Männermantel. Er streckt beide Arme aus und damit wird ausgedrückt, dass er mit offenen Armen alles aufnimmt und akzeptiert. Es ist das erste Mal in der Geschichte des Petersdoms, dass in einer Außenwandnische des Petersdoms die Statue eines asiatischen Heiligen untergebracht worden ist. Zudem trägt die Heiligenstatue von Andreas Kim Dae-geon einen traditionellen koreanischen Hut und Mantel und sieht damit ganz anders aus als die Heiligenstatuen der europäischen Ordensbegründer in der Nähe wie Franziskus von Assisi und Dominikus. Daher wird damit gerechnet, dass die Statue von Andreas Kim Dae-geon die Blicke der Besucher des Petersdoms aus aller Welt auf sich lenken wird. 2021 war das 200. Geburtsjahr von Andreas Kim Dae-geon. Die Aufstellung der Statue wurde beschlossen, nachdem Kardinal Lazarus Yu Hung-sik, Präfekt des Kasteriums für den Klerus, Papst Franziskus seine Absicht mitgeteilt hatte, für die Kirche anlässlich des 200. Geburtstags von Andreas Kim Dae-geon eine Statue von ihm zu weihen. Kardinal Yu spielte auch beim Projekt zur Gestaltung des Geburtsorts von Andreas Kim Dae-geon Sulmue in Tangjin in der Provinz Südchungcheong zu einer heiligen Stätte eine führende Rolle. Damals war er Bischof von Daejeon. 2014 besuchte Papst Franziskus die heilige Stätte Sulmue und nahm am 6. Asiatischen Jugendtag in Daejeon teil. Papst Franziskus erwähnte bei der Generalaudienz am 24. Mai den heiligen Andreas Kim Dae-geon und bat die Gläubigen der ganzen Welt darum, wie die südkoreanischen Märtyrer den Mut zu haben, wieder aufzustehen, auch wenn man hinfällt. Nachdem die Aufstellung der Statue entschieden worden war, kam die koreanische Bischofskonferenz für die Kosten auf und beteiligte sich an der Herstellung der Statue. Der Bildhauer Han Jin-saob, der an der Akademie der Schönen Künste von Carrara, einer staatlichen Kunsthochschule in Italien, Bildhauerei studiert hat, machte vom August des vergangenen Jahres an 5 Monate lang in Carrara Marmor guter Qualität ausfindig. Er begann dann im vergangenen Januar in Pietrasanta, einer Stadt im Nordwesten Italiens, mit der Herstellung der Statue. Die Statue wurde nach etwa 8 Monaten fertiggestellt, zum rund 400 Kilometer entfernten Vatikan transportiert und am 5. September reibungslos in der Wandnische des Petersdoms aufgestellt. Der Bildhauer Han hofft, allen Menschen in der ganzen Welt mögen der Glaube und Geist des heiligen Andreas Kimdegon gut übermittelt werden. Die Weihe der heiligen Statue von Andreas Kimdegon findet am 16. September im Petersdom nach einer von Kardinal Lazarus Juhung-sik zelebrierten Dankesmesse statt. An den Zeremonien nehmen auch mehrere der Bischöfe aus Südkorea teil. Mit dem Lied Together, gesungen von Chan Nabi, schließen wir die heutige Ausgabe von Kreuzen quer durch Korea. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis nächste Woche.